Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Hallo bei einer neuen Folge von Care in Action. Mein heutiger Gast ist Lena Marie Glaser. Hallo Frau Glaser.
Hallo, freut mich.
Sie ist ihres Zeichens Juristin, Autorin und Gründerin von Basically Innovative. Nach Stationen in der öffentlichen Verwaltung in Brüssel und an der University of Sussex hat sie 2017 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt mit einer zentralen Frage. Ich nehme an, es gibt noch mehrere Fragen, aber die zentrale Frage lautet: Wie wollen und müssen wir in Zukunft arbeiten? Sie beschäftigt sich mit New Work, Future Skills, digitalem Humanismus und Care Economy und damit, wie Arbeit menschlicher, gerechter und zukunftsfähiger werden kann. Und das sind alles auch Themen, mit denen sich Care Österreich, aber auch Care weltweit beschäftigt. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Und ich möchte gleich einsteigen. Jetzt sind Sie schon fast 10 Jahre selbstständig. Wann haben Sie gemerkt, hat es den Moment gegeben, wo Sie sich gedacht haben, na, so möchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten? Können Sie sich daran erinnern? Oder braucht man den Moment gar nicht? Weil als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe im Vorfeld von diesem Podcast, habe ich mir gedacht, das habe ich mir eigentlich noch nie gedacht. Haben Sie es mal gedacht?
Also es waren sicher so viele Momente, die dann zu der großen Entscheidung geführt haben. Ich habe eben viele Jahre als Juristin in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet und war da auch in meinen 20ern und war da sehr motiviert und begeistert. Habe aber dann zunehmend gemerkt, dass ich mich richtig in die Arbeit schleppen haben müssen. Also ich war sehr, sehr erschöpft und habe mir dann die Frage gestellt, okay, was läuft da gerade schief? Und aus der Beobachtung heraus habe ich einfach festgestellt, es ist nicht nur mein Problem, sondern es geht sehr, sehr vielen Menschen in der Arbeitswelt so, dass sie durch ihre Arbeit ja erschöpft und sich einfach nicht mehr wohlfühlen. Und so hat eigentlich diese ganze Erforschung und diese Reise, wie ich es ganz gerne bezeichne, in die Arbeitswelt der Zukunft begonnen.
Ist ja für eine Juristin jetzt nicht der typische Karrieregang, oder?
Das kann man so sagen. Also mein
Hat Umfeld sie die Juristerei vielleicht erschöpft?
Also ich muss sagen, mit dem Abstand habe ich erkannt, dass die Motivation, das Jusstudium zu ergreifen, noch immer sehr präsent in meinem Leben ist. Also das, worum es mir gegangen ist, warum ich studiert habe, mich für andere einzusetzen, das ist noch immer sehr stark da. Aber tatsächlich diese Art zu arbeiten und so, wie sie halt in den meisten Organisationen auch gelebt wird, da habe ich schon festgestellt, okay, das passt einfach zu mir nicht als Person. Also es hat auf jeden Fall eine persönliche Beziehung zu diesem Juristinnen-Dasein ist sicher da, diese Komponente. Aber ich muss schon auch sagen, dieses Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung bietet viele Vorteile. Ich möchte auch nie sagen, dass das permanent, also dass das so grundsätzlich ein schlechter Arbeitgeber ist, überhaupt nicht. Aber ich habe eben festgestellt, nach einer Zeit, dass mich das sehr erschöpft, so zu arbeiten. Es ist hierarchisch, es muss hierarchisch sein bis zu einem gewissen Grad. Es gibt nicht ganz viele Spielräume, die ich mir für mich gewünscht habe, um aktiv mitzugestalten, sondern es wurde erwartet, dass ich die Aufgaben erfülle, die man eben als Juristin erfüllt. Und das ist per se auch nichts Schlechtes, aber hat eben dann zu meiner Erkenntnis geführt, dass der Beruf vielleicht nicht mehr so gut zu mir passt.
Weil gerade bei Juristen und Juristinnen oder auch bei Ärzten und Ärztinnen hat man ja schon klare Vorstellungen, hat jeder eine klare Vorstellung, was diese Person dann beruflich zu tun hat. Und von dem her gibt es da wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Spielraum als vielleicht mit einer anderen Ausbildung. Jetzt geht es uns ja, ich würde fast sehr salopp sagen, jetzt geht es uns ja allen ein bisschen an den Kragen, weil es ändert sich ja gerade die Arbeitswelt massiv, dazu kommen wir später noch, aber auch uns als sogenannte White-Collar-Workers wird es jetzt gerade nicht leicht gemacht, weil wir haben ja fast eine künstliche Intelligenz-Revolution, würde ich fast sagen. Also das ist sicher etwas, was uns alle sehr verändern wird und auch unsere Arbeitsweise sehr verändern wird, oder? Das heißt, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von New Work sprechen? Machen wir mal ein bisschen eine begriffliche Abklärung. Was ist das?
Also das Interessante ist, wenn wir wirklich jetzt den Begriff hernehmen, New Work, ist das ein Begriff, der so nicht neu ist. Also man könnte denken, es ist vielleicht entstanden rund um die Corona-Zeit, aber ist eben ein Begriff, der schon sehr viele Jahrzehnte eigentlich auch schon besteht. War geprägt von einem Philosophen, der das so verstanden hat, dass man Arbeit machen soll, die man wirklich, wirklich machen will, dass Arbeit eben mehr ist, nur als Erwerbstätigkeit. Und da wurde rund um die Pandemie, würde ich sagen, ist ein richtiger Hype entstanden. Es es war fast überall zu hören, was ist New Work, was kann New Work? Und in meiner Arbeit habe ich dann festgestellt, ah, okay, dieser Begriff passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich möchte. Und ich möchte eben Arbeit auf Augenhöhe. Ich möchte, dass die Menschen, die Beschäftigten eingebunden werden in die Entscheidungen, ja, die getroffen werden. Ich möchte, dass es den Menschen gut geht in ihrer Arbeit, dass sie eben nicht erschöpft sind. Und das passt wirklich gut auch zu diesem New Work Begriff, wie ich ihn definiere. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren auch beobachtet, wie er verwendet wurde. Und er wird eben oft, ja, ich würde fast sagen, so als Marketing, ja, Marketing-Tool verwendet, um zu sagen, okay, schaut's her, liebe junge Leute, wir als Unternehmen sind ganz modern und ganz toll und wir machen das auch. Wir machen da auch mit. Und da bin ich aber, das sehe ich anders. Also mir geht's wirklich darum, dass New Work einfach mehr ist als diese Symbole dahinter, mehr als der viel belächelte Obstkorb, der da immer wieder kommt, oder Wischwutzler, sondern es geht wirklich darum, Arbeit zu hinterfragen. Wie wollen wir arbeiten und was muss sich wirklich in den Strukturen ändern, in der Kultur der Organisationen und in der Kultur des Miteinanders. Und da, ja, da ist noch viel an Handlungsbedarf.
Warum ist das gerade bei Corona aufgekommen, glauben Sie?
Also es gibt da unterschiedliche Perspektiven drauf. Das eine ist auf jeden Fall, dass viele Unternehmen im Blick auf Fachkräftesuche erkannt haben, okay, ihre alten Rezepte funktionieren nicht mehr, sie müssen jetzt mehr bieten als einen Arbeitsplatz. Sie müssen drauf schauen, wie sich eben die Zusammenarbeit gestaltet, welche Rahmenbedingungen sie bieten. Und auf der anderen Seite war sicher durch die Pandemie ein stärkeres Bewusstsein bei uns allen, würde ich fast sagen, aber auch in den Organisationen und bei vielen, vielen Beschäftigten da, okay, so wie wir jetzt arbeiten, das passt für mich auch nicht mehr. Also auch so ein Hinterfragen. Wir haben da auch oft gesprochen, so eine Art Sinnkrise. Ja. Was tue ich da eigentlich, wofür tue ich es dann? Und ich würde sagen, ein dritter Aspekt, die Pandemie hat doch neue Möglichkeiten aufgezeigt, die die Digitalisierung einfach erst ja ermöglicht hat. Wir sprechen da oder haben sehr viel auch unter diesem New Work Begriff von Homeoffice gesprochen. Es ging sehr viel auch um flexibles Arbeiten. Und das war gerade in der Pandemie, war das für viele das erste Mal, dass sie das machen mussten. Davor war es doch für viele eher ein Privileg. Und da würde ich sagen, das sind einige Faktoren, warum das Thema New Work dann auch so präsent wurde.
Also ich bin ganz bei Ihnen, dass New Work keinesfalls nur Tischfußball oder den berühmten Obstkorb heißt. Aber ich würde auch sagen, es heißt nicht nur Homeoffice.
Absolut. Also das war die Diskussion, die sehr zugespitzt auf das war. Es wurde fast schon synonym verwendet. Und da, wie gesagt, ist es mir in den letzten Jahren sehr stark drum gegangen, da ein Bewusstsein zu schaffen, okay, was kann dieses New Work sein? Wie kann man Arbeit eben anders gestalten? Wie können wir eben insbesondere das Ganze partizipativer gestalten? Wie können wir die menschlichen Bedürfnisse und Perspektiven, die sehr, sehr unterschiedlich aussehen, zusammenführen? Und da sehe ich sehr stark auch die Macht oder auch die Möglichkeiten von New Work.
Also aus meiner Sicht haben Sie was ganz Wichtiges gesagt, was man sich wirklich oft vergegenwärtigen muss, dass sehr viele Menschen komplett andere Lebensperspektiven oder auch Pläne, sofern es überhaupt noch Pläne gibt, für sich selber haben, als das vielleicht in der Generation davor war. Wobei ich auch da nicht sagen würde, dass man einfach nur einen Arbeitsplatz gehabt hat und es war vollkommen egal, wie das dort. Also ich glaube, dass vieles jetzt viel offener diskutiert wird als vielleicht vor 20 Jahren. Aber die Ideen dazu, glaube ich, hat es schon lange gegeben und Corona war wahrscheinlich der Moment, wo das Ganze dann eruptiv geworden ist, weil man auch musste und hat dann halt verschiedene Sachen ausprobiert. Und wo sind wir jetzt? Was würden Sie sagen nach doch 4 Jahren nach Corona? Wo befinden wir uns jetzt gerade?
Also
wir reden jetzt von Österreich, ja. Nicht vom Silicon Valley, oder?
Also wenn wir jetzt den Blick nach Österreich werfen, dann muss ich sagen, bin ich etwas desillusioniert, weil doch vielfach die gewonnenen Freiheiten wieder zurückgenommen werden. In Zeiten des Budgetsparens, in Zeiten der Unsicherheit wird wieder sehr konservativ gehandelt, was einerseits auch verständlich ist, aber ich merke eine große Unzufriedenheit auch bei den Beschäftigten, die sagen, okay, wir haben uns da jetzt doch einige Freiheiten in den letzten Jahren erarbeitet, beziehungsweise haben mehr Flexibilität bekommen und wir sehen das eigentlich auch nicht ein, dass uns das jetzt wieder weggenommen wird. Also das kann man schon sagen, es ist auch in der Kommunikation von Organisationen, von Unternehmen nicht mehr so präsent. Ich merke selber auch, welche Unternehmen und Organisationen zu mir kommen. wer sozusagen Unterstützung braucht. Und das sind Unternehmen, Organisationen im Wandel. Also das ist absolut spürbar. Es gibt kaum eine Organisation, die ich persönlich kennengelernt habe, die nicht wahrnimmt, okay, da tut sich was, da verändert sich was, da müssen wir jetzt mitgehen, da müssen wir was tun. Aber die Antworten sind auch eher wieder konservativer. Also ich merke schon so das Wohl der Menschen und so die Partizipation und die, sage ich jetzt mal, soften Themen, wie sie vielfach auch, glaube ich, gesehen werden von den Wirtschaftsbossen, die werden, ja, die haben nicht mehr so eine Bedeutung. Und hier sehe ich aber eben auch wirklich ein riesengroßes Potenzial, auch ein wirtschaftliches Potenzial, wenn man die Leute mitnimmt, wenn sie motiviert sind, wenn es ihnen gut geht, wenn wir vor allem in die Zukunft denken, im Hinblick auch auf Arbeitsfähigkeit erhalten, dann braucht es neue Zugänge und dann müssen wir weggehen von diesen klassischen Top-Down-Entscheidungen zu treffen, ohne die Leute einzubinden. Und das ist für mich eben auch der Kern von New Work. Wie kann man die Betroffenen einbinden in die Entscheidungen?
Jetzt habe ich selber schon in einem Nebensatz angesprochen, der Silicon Valley, weil vieles ist ja auch da zu uns geschwappt, auch aus der Notwendigkeit heraus, oder? Und auch die haben ja einen U-Turn hingelegt, wo man eigentlich nur staunt, oder? Was natürlich auch bei den amerikanischen Arbeitsgesetzen, nicht, dass ich mich nach denen sehnen würde, leichter ist als bei uns. Aber zuerst kommt das, alles wird total gehypt, oder? Dann schafft natürlich auch Corona eine massive Notwendigkeit. Dann drehen die um und wir sitzen jetzt ein bisschen da und wissen nicht so recht, wohin, oder?
Das war so stark spürbar in den letzten Jahren, dass die Konzepte, die gerade in den, würde ich sagen, ja, gewinnorientierten Unternehmen präsent waren, sehr stark eben vom Silicon Valley beeinflusst waren. Also ich denke da immer an gewisse Rutschen in Büros. Ich denke eben an Symbole auch von die, ja, wir haben es eh schon erwähnt, so der Obstkorb oder der Tischfußballtisch, also das sind schon Symbole oder auch die Büros, ja, das wäre jetzt neue Arbeitskonzepte, auch durch neue Büros, in vielen, vielen Organisationen unter dem Begriff Future of Work oder New Work gesehen haben. Also da hat sich viel getan, aber das war eben auch mein Eindruck. Es wurde viel zu sehr ins Silicon Valley geschaut als Vorbild, um nicht so sehr sich zu überlegen, okay, was brauchen wir hier eigentlich? Was ist das Neue? Was ist das Gute? Welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen? Und da, ja, würde ich jetzt auch, bin ich auch neugierig, wie sich das weiterentwickeln wird, ja, weil Sie es auch angesprochen haben, also dieses Homeoffice oder dass die Menschen eben flexibler arbeiten dürfen, das ist auch in amerikanischen Konzernen massiv zurückgefahren worden. Und da, ja, es wird sich zeigen, wie sich da auch in Österreich, wie sich das weiterentwickelt, ja.
Auch im Britischen, by the way, also das ist schon ein globaler Trend. Und was mich auch interessiert, weil es wird sehr oft, wenn wir über New Work sprechen oder, und ich gehöre nicht dazu, muss ich sagen, sagt man ja, die jungen Leute wollen das anders. Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, und ich habe hier ein Team von auch 47 Leuten, ist auch nicht ganz klein, ich würde sagen, dass sich durch alle Generationen durchzieht. Also ich verorte das nicht nur bei jungen Kollegen und Kolleginnen, sondern es ist generell so Lust auf Dinge anders zu machen. Aber ich glaube schon, dass es auch ein großes Verständnis dafür gibt, dass wir trotzdem das Ergebnis erreichen müssen, weil das ist ja immer der Hauptgrund, warum wir uns überhaupt hier treffen, oder?
Absolut. Also das sehe ich auch in der Debatte, wird das oft sehr zugespitzt dargestellt. Wir hören einerseits, die Jungen sind so faul, nur die Jungen wollen New Work, wenn wir das jetzt mal so plakativ zuspitzen wollen. Und ich sehe das genauso. Also ich bin in vielen Organisationen eben eingeladen als Impulsgeberin, um auch eben diese Transformation zu begleiten. Und da kommen dann oft eben Mitarbeiterinnen, die schon sehr lange auch am Arbeitsmarkt sind oder in diesen Organisationen sind und sagen, ja, endlich kommt da eine Bewegung rein. Ich finde das auch so toll, dass die Jungen sich das jetzt trauen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, das ist jetzt meine Diagnose, dass eben gerade die jüngere Generation da schon sehr selbstbewusst auch auftritt. Auch da, weil es ja natürlich ein sehr hochkomplexes Thema ist, können wir das Gegenteil auch wieder beobachten, gerade im aktuellen Arbeitsmarkt, wo es sehr schwierig ist für junge Leute, wieder einen Arbeitsmarkt zu finden. Aber grundsätzlich hat dieses Umdenken stattgefunden und deswegen treten sie auch selbstbewusster auf. Ich mache Projekte mit jungen Leuten, mit Lehrlingen, mit Schülerinnen, mit Studierenden und da ist es ganz klar spürbar. Gewisse Dinge, die für mich sozusagen schon auch, vor allem, sage ich jetzt mal als Beispiel, als Juristin damals in meinen 20ern nicht selbstverständlich waren, Dinge einzufordern und sagen, okay, das und das will ich haben, ist jetzt schon mittlerweile schon spürbar, dass sie sich das mehr trauen, würde ich sagen. Und das muss aber jetzt nicht was Schlechtes sein. Es geht nur darum, wie man das handelt, also wie man damit umgeht. Weil es darf natürlich auch nicht sein, dass eine Gruppe, nur weil sie jünger sind, dann mehr zugesprochen bekommt, mhm, als die Älteren, die sich das vielleicht nicht so selbstbewusst trauen. Und da möchte ich immer so ein bisschen auch zur Solidarität aufrufen, dass wir da wirklich eben gemeinsam in einem Boot sitzen und dass eben die guten Ideen für das Neue, was auch immer das dann ist, das ist auch immer von Organisation zu Organisation unterschiedlich, nur dann entstehen, wenn die Erfahrungen von all jenen, die schon länger am Arbeitsmarkt sind, zusammenkommen mit den Erfahrungen bzw. Perspektiven und vielleicht auch anderen Skills der jüngeren Generation. Und dieses Zusammenarbeiten macht dann eben das bessere Arbeiten und auch die besseren Ideen aus.
Also das halte ich für ganz entscheidend und Sie haben es auch schon indirekt angesprochen. Durch die Nutzung von KI-Tools, und das ist auch nichts, was auf Österreich beschränkt ist, sondern das sieht man auch weltweit, dass sehr viele Junior-Positionen jetzt einfach, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ich glaube nicht, dass nur die KI-Tools sind, es hat auch die wirtschaftliche Lage etwas damit zu tun. Aber natürlich dort, wo KI-Tools exzessiv eingesetzt werden, und wir reden jetzt von Agentic-AI, dann sind das Dinge, die sehr oft Berufseinsteiger gemacht haben. Also Präsentationen erstellen, Summaries, Protokolle schreiben, solche Dinge. Das ist, wie wir alle angefangen haben. Und das funktioniert ja jetzt wirklich sehr gut, auch mit diesen Tools. Das heißt, wir müssen jetzt zum einen schauen, dass sowohl die jungen Leute in Beschäftigung kommen, aber wir müssen schon auch schauen, dass die Älteren diese Tools nicht nur nützen können, sondern auch nicht das Gefühl haben, ich führe die jetzt ein, damit ich mich selber abschaffe, weil eins ist auch klar und in dem Bereich, glaube ich, sind wir jetzt mit vielen KI-Tools, die menschliche Dimension ist einfach noch sehr wichtig und die wird möglicherweise auch noch länger wichtig bleiben, als wir glauben. Das heißt, die Jungen wollen rein, mhm, und die Älteren wollen sicher sein, dass sie drin bleiben und dass sie es auch schaffen, weil wenn sie mir erzählen, sie waren erschöpft in ihren 20ern, mhm, dann denke ich mir schon, naja, Wahnsinn, hat man das früher nicht gesagt? Oder würde ich das heute überhaupt sagen, dass ich erschöpft bin von, mhm, meiner Arbeit? Das ist zum Beispiel etwas, worüber ich gar nicht nachdenke. Mhm. Das ist gar keine Kategorie, die ich mir auch wahnsinnig zugestehen würde. Mhm. Also wie ist da die Gemengelage? Weil wir haben die, die rein wollen, wir haben die, die möglichst lang arbeiten sollen. Das ist ja nicht nur eine Vorgabe von Politikern, das kann man sich ja auch leicht ausrechnen, wenn man sich das Umlagesystem der Pensionen anschaut. Immer weniger Arbeitende, mhm, arbeiten auch für Pensionen. Also wir müssen alle uns umstellen.
Auf jeden Fall. Wir müssen uns alle umstellen und ich möchte, um bei den Jungen anzuknüpfen, auch da gibt es ja diese Idee oder das, ja, kann man schon so sagen, dass alle Jungen gleich gut mit diesen Tools umgehen können, wenn wir jetzt von KI sprechen, dass sie sich absolut auskennen, dass sie das nur zu ihrem Besten einsetzen und das, ja, kritisch und proaktiv und das ist halt einfach auch nicht so. Ja, wir sind ja erst am Anfang, ganz klar. Wenn man mit Menschen redet, mit jungen Menschen redet, auch mit älteren Menschen redet, das zieht sich einfach durch alle Altersgruppen durch. Aber ja, natürlich, die jungen Menschen sind mehr mit digitalen Werkzeugen aufgewachsen. Dementsprechend ist es für viele schon einfacher, diese Dinge zu nutzen. Sie nutzen es auch in ihrem also nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch in ihrem Privatleben, wo wir vielleicht eher noch ein bisschen skeptischer sind, nutzen sie es eher unhinterfragt und sind da grundsätzlich schon offen. Aber da möchte ich auch immer wieder den Punkt machen, es ist auch eine soziale Frage, wer hat den Zugang zu diesen Technologien, wer weiß, wie man sie einsetzen kann. Und hier eben auch, wird es wieder auf die ältere Generation bezogen, auch da gibt es natürlich Early Adopterinnen, die da sehr KI-affin sind. Aber ich merke schon, und das beginnt eben auch damit, dass viele auch sagen, okay, ja, ich meine, E-Mails zum Beispiel oder mein Smartphone, das ist auch noch nicht selbstverständlich für mich. Also wir leben da gerade in so einer Übergangsphase, wo wir irgendwie all das haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, aus meiner Sicht, wenn man wieder auf den Arbeitsplatz schaut, weil das ist der Bereich, den ich mir anschaue, wie wirkt sich dort die KI aus, dass da die Verantwortung der Geschäftsführung, der Führungskräfte da ist, das zu erkennen, dass es eben diese unterschiedlichen Voraussetzungen gibt und zu fragen, okay, was müssen wir jetzt lernen? Wie wollen wir das einsetzen? Wie wollen wir das sinnvoll einsetzen? Und in dem Prozess, muss ich sagen, sind wir noch nicht wirklich angekommen. Also es ist, wir sind, ich stehe dafür und ich versuche da Bewusstsein zu schaffen in meiner Arbeit, dass das wirklich wichtig ist, aber ich merke, da ist noch Luft nach oben. Und deswegen finde ich es ganz zentral, dass wir das erkennen, dass wir wirklich auch da wieder gemeinsam in einem Boot sitzen. Und die Frage muss sein, wie wollen wir KI sinnvoll einsetzen? Wie kann sie uns Arbeit abnehmen? Wie kann sie die Qualität von unserem Arbeitsleben verbessern? Und das ist auch ganz klar, von selbst passiert da gar nichts. Die Tech-Konzerne, die das entwickeln, haben kein Interesse, dass es den Menschen besser geht, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen kann. Aber ich sehe großes Potenzial, diese Technologie so einzusetzen und auch punktuell in Unternehmen, Organisationen, eben dieser Diskurs findet ja schon statt, also das vielleicht auch noch, also diese Implementierung von KI und es gibt dann so Expertinnenrunden, also es wird ja viel auch drüber gesprochen, es wird viel ausprobiert, aber für den nächsten Schritt, für die wirklich sinnvolle Implementierung wird es wichtig sein, das zu erkennen, dass wir da sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, dass es sehr auseinanderklafft und dass wir diese Lücke schließen müssen, um eben auch als Österreich, als Wirtschaft, als Gesellschaft auch weiterhin ja, positiv in die Zukunft schauen zu können.
Ich würde ja sagen, dass diese Lücke hat es bei allen großen Innovationen gegeben, auch wie das Internet aufgekommen ist. Also bei vielen Dingen, gerade in der Digitalisierung, glaube ich, hat es immer eine Lücke gegeben. Was jetzt anders ist, zumindest aus meiner Sicht, ist das Tempo. Weil es ist auch keine Frage, nützt es was beim Internet auch nicht. By the way, nützen wir es oder nicht? Das ist ja nicht die Frage. Sondern die Frage, wenn ich sie richtig verstehe, und so sehe auch ich das, wie machen wir es so, dass wir wirklich das optimal nützen und uns nicht Dinge auch kaputt machen, aber auf der anderen Seite, man muss auch die Zeit, auch vom Arbeitgeber die Zeit bekommen, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man damit experimentiert und dass man wirklich Dinge ausprobiert. Es ist ja nicht so, dass man ein Tool hat und zack, das funktioniert. Das ist weder bei den Jungen noch bei den Alten so.
Das ist absolut
das ist für
so.
Alle. Ja, ja, und das ist ein Haufen Arbeit, dass man das richtig gut oder as good as possible in der Situation so ausrollt, dass halt möglichst viele dran auch partizipieren können, ohne nur von Ängsten getrieben zu sein.
Genau, also das sind alle die Punkte, auch die ich in meinem Buch Künstliche Konkurrenz versucht habe, auf den Punkt zu bringen, weil das sehe ich wirklich als eine große Gefahr, aber eben gleichzeitig auch die große Chance, ja, dass wir auf diese Themen uns genau anschauen. Und jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich will jetzt auch gar keine Schwarzmalerei betreiben oder da jetzt irgendwie Ängste schüren. Aber es geht trotzdem darum, dass wir uns jetzt mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und ich bin auch mit Politik und Wirtschaftsebenen da im Austausch, um diese Awareness zu schaffen. Und ich merke, da ist viel Raum und ich glaube, je mehr Stimmen wir sind, also auch da wieder die Einladung, solidarisch da gemeinsam auch dafür einzustehen, desto positiver bin ich gestimmt, dass wir da hinkommen werden. Ne?
Gestern hat ein deutscher Politiker, ich glaube, es war der Digitalisierungsminister, gesagt, Deutschland ist 30 Jahre zurück. Also das ist die Lokomotive der Europäischen Union wirtschaftlich. Wie konnte das passieren, Frau Glaser, dass solche Stakeholder sich hinstellen und sagen, wir sind 30 Jahre zurück. Ich meine, da hat es mich ja salopp gesagt aus dem Batschen, wenn ich sowas höre. Ja. Ist das so?
Also ich spreche jetzt mal für Österreich wieder. Können wir jetzt auch wieder einschränken. Wahrscheinlich, es gibt viele Bereiche, da sind wir in Österreich sehr weit voraus, auch mit der Digitalisierung. Das möchte ich gar nicht irgendwie schlecht machen. Zum Beispiel tatsächlich in der Verwaltung hat sich Österreich wirklich da auch gut positioniert als Vorreiter in der Digitalisierung, auch für die Services von Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig, wenn wir aber in Organisationen schauen, die vielleicht kleiner sind, die nicht so viel Ressourcen auch zur Verfügung haben, sich damit zu beschäftigen, sind wir auch hinterher. Also da, ich finde das auch immer ganz interessant, dass in den Expertinnenkreisen dann immer so getan wird, als wäre KI jetzt eh schon überall angekommen, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, aber es ist so nicht. Ja, also es gibt genug Unternehmen, Organisationen, die nur noch am Anfang ihrer Reise stehen, die aber schon mit, ja, doch sehr interessiert sind, was tut sich da? Die wollen schon mitmachen, aber sie bekommen nicht wirklich die Möglichkeiten. Und auch da merke ich wieder, wenn ich eben mit solchen Entscheidungsträgerinnen arbeite, in diesen Organisationen, die da noch nicht so weit sind, merke ich, ah, okay, es gibt diesen schon das Interesse. Ja? Aber, und das gleichzeitig wieder, es gibt auch ganz viele, die sagen, okay, wir machen das jetzt so wie bisher, das hat funktioniert, das ist eh schön und gut, dass es diese Werkzeuge gibt und Digitalisierung eh schön und gut, aber eigentlich funktioniert es ja so auch. Und ich glaube, da ist es wieder, also auch ganz klar, es hängt sehr stark auch wieder von den Personen ab, die diese Organisationen führen, ob sie eher interessiert sind, aufgeschlossen sind, ob sie das Potenzial auch erkennen oder ob sie das eher verteufeln und sagen, okay, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich bin persönlich weder jetzt eine absolute Digitalisierungsverfechterin und total optimistisch, noch verteufelt sich, sondern ich finde, wir sollten da ganz pragmatisch drauf schauen, welche Chancen bietet, aber auch welche Risiken bietet. Und da müssen wir wirklich, da sehe ich jetzt einen riesen, riesen Arbeitsbedarf für alle.
Alle, die diesen Podcast hören, wissen, dass ich auch auf die negativen Seiten natürlich schaue und ich arbeite auch dran, aber an sich bin ich eher eine Befürworterin und war immer sehr zukunftsorientiert. Und das ist auch etwas, wo wir keine Wahl haben und wir arbeiten ja als Care global. Und wir dürfen da auch nicht überholt werden von den Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, weil es ist für mich überhaupt keine Option zu sagen, bis jetzt hat es auch gut funktioniert, so machen wir weiter. Wir haben ja auch einen gewissen, wir als NGO weniger, aber auch da werden die Mittel immer geringer und die es am besten anbieten können, werden die Gelder verarbeiten in Zukunft. Und für die Wirtschaft geht es schon auch um Konkurrenzfähigkeit. Und ich glaube, dass wir da nicht weiter, ich will nicht sagen schlafen, aber meinen, wie Sie gesagt haben, wir haben keine Zeit, es ist höchste Eisenbahn, dass wir uns mit den Sachen beschäftigen. Jetzt hat Care einen großen Schwerpunkt auf Mädchen und Frauen.
Ja.
Und es gibt ja auch sehr viele dieser KI-Modelle, werden auch außereuropäisch trainiert von Mädchen und Frauen, zum Beispiel in Kenia, die jetzt den Bias aus den KI-Modellen raustrainieren. Da gibt es auch viele Männer, die drin arbeiten. Also das ist etwas, womit wir uns sehr beschäftigen. Und das sind nicht immer die besten Arbeitsbedingungen. Jetzt haben wir viel über New Work gesprochen, über den Einfluss der KI. Wenn man jetzt ein bisschen aus einer feministischen Perspektive, aber aus einer Perspektive, was macht es mit Frauen und Mädchen, die New Work? Und muss man da nicht auch unheimlich aufpassen, dass man nicht in eine Spirale gerät, wo man vielleicht gerade als Frau, als berufstätige Frau nicht hin will? Und ich meine jetzt nicht nur das Homeoffice, sondern insgesamt. Weil ich glaube, dass sehr wichtig ist in sehr vielen Berufen, dass man sichtbar ist, dass man auch sichtbar ist mit den Dingen, die man tut und dass man auch über die Dinge, die man tut, gut sprechen kann. Und das waren immer Fragen, die besonders berufstätige Frauen beschäftigt haben. Und ist da nicht auch eine gewisse Falle in der New Work, dass man irgendwo verschwindet, zwar seine Arbeit noch macht, die wohin schickt, aber man selber wird also immer weniger wahrgenommen. Oder sehen Sie das gar nicht?
Das hängt natürlich davon ab, wie wir diesen New Work Begriff definieren. Ich kann nur berichten aus der Praxis. Wie gesagt, ich arbeite viel mit jungen Menschen, aber eben auch Organisationen im Wandel. Und da sind es eben gerade die Frauen, es zieht sich über alle Generationen, die vielleicht nicht unter dem Schlagwort New Work, aber die wirklich nachhaltig an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen arbeiten wollen. Und das ist für mich New Work. Das heißt, ich sehe das auch tatsächlich, wenn wir jetzt New Work gleichsetzen mit Home Office, dann ist nicht Home Office per se jetzt die Lösung für alles. Und das hat sicher auch gerade eben für Frauen auch negative Seiten. Gleichzeitig wünschen sich aber auch Frauen, weil wir einfach in dieser Welt leben, in der wir leben, im Hinblick auch einer besseren Vereinbarkeit, dass sie diese Möglichkeit haben. Also wir müssten eigentlich im Grunde hinterfragen, warum diese Last vor allem bei den Frauen ist, warum müssen sie sich vor allem diese Fragen stellen. Aber grundsätzlich sehe ich New Work in diesem Kontext einfach als eine Hoffnung. Man merkt das bei den jungen Frauen insbesondere, die sich damit beschäftigen. Wenn ich ihnen Vorträge halte, wenn ich mit ihnen diskutiere, wenn ich in die Schulklassen gehe, merke ich schon, dass es gerade die Mädchen sind und dass es gerade die jüngeren Frauen sind und dass es auch Frauen mit denen schon länger im Arbeitsmarkt sind, dass die sich da besonders angesprochen fühlen von diesen Themen. Das ist da wirklich auch dieses diese Hoffnung gibt, da gibt's Begrifflichkeiten, da gibt's eine Veränderung, da kann ich mich anschließen, da bin ich nicht mehr alleine. Und das, darum geht's mir eben auch sehr stark, schreibe ich in meinem Buch Arbeit auf Augenhöhe ganz viel drüber, dass wir erkennen, wir sind da nicht alleine in dieser Veränderung, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen solidarisch sein und New Work als Begriff oder wie man es auch immer nennt, ja, also ich bin da sehr offen, aber wenn wir diesen Begriff so hernehmen, dann können wir schon so prägen auch, ja, dass wir gemeinsam über was kämpfen können. Und da muss ich sagen, bin ich eher optimistisch, was ich sehr stark sehe, und das ist, macht mich auch dann, muss ich sagen, zwischen Wut und Traurigkeit ist, dass es eben gerade Frauen sind, die diese Ideen haben, im täglichen Arbeitsleben, in ihrer Organisation, und niemand hört ihnen zu. Also es gibt natürlich Frauen in Führungsverantwortung, aber es gibt auch viele Frauen, die eben diesen Zugang zur Macht, zur Entscheidungsfindung überhaupt nicht haben, aber die werden nicht gehört mit ihren Erfahrungen, sie werden nicht gehört mit ihren ganz proaktiven Lösungsvorschlägen von Problemen, die sie aus ihrer Erfahrung sehen. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr schade finde und ein absolut übersehenes Potenzial ist, eben in Organisationen. Und hier eben auch da mein Appell immer wieder, wenn ich im Vorträge gerade eben für Geschäftsführerinnen, für Führungskräfte halte, schaut auch auf die, die vielleicht nicht so laut sind, die nicht immer das erste Wort haben, die sich in den Mittelpunkt stellen. Ja, es ist wichtig, präsent zu sein, das sage ich auch immer den Jungen, sage ich, es ist wichtig, dass ihr präsent seid, dass ihr euch einbringt, dass ihr euch vernetzt, aber man muss nicht laut sein, um kompetent zu sein. Und deswegen ist es da schon die Verantwortung der Entscheidungsträgerinnen und Träger, dass sie hier hinschauen und auch erkennen, okay, Kompetenz kann auch leise daherkommen. Und es gibt natürlich auch Männer, die leise sind. Also ich möchte das gar nicht so auf Männer und Frauen jetzt auseinander dividieren, aber ich merke schon, es sind eben oft Frauen, die sagen, die mir auch persönlich sagen, okay, ich möchte diese Organisation mitentwickeln, ich möchte, dass da was besser wird, ich habe ganz viele Ideen, viele tauschen sich ja auch aus über die Unternehmen hinweg, sind total interessiert, und dann kommen sie zurück von Fortbildungen, von den Events, wo sie ganz euphorisch waren, da wird über New Work und Zusammenarbeit und neue Konzepte von Arbeit diskutiert, dann kommen sie in ihre Unternehmen zurück, in ihre Organisationen und stellen fest, okay, sie werden da überhaupt nicht ernst genommen. Und das ist eben, das muss ich sagen, da gibt es ein großes Handlungsfeld auch. Und da sehe ich auch persönlich meine Arbeit da, das ist bewusst und zu schaffen.
Ja, eigentlich sollten Sie auch viel mit Führungskräften arbeiten, oder?
Ja, ich arbeite eher vor allem mit Führungskräften.
Ja, denke ich mir. Ja. Weil die sind ja die erstens zuhören und die es dann auch gestalten und die ja auch verantwortlich sind dafür, wie das Ganze am Schluss dann ausschaut, oder?
Genau, also die Führungskräfte sind für mich überhaupt der Schlüssel in Organisationen. Ja. Eigentlich unabhängig von der Größe. Ich merke auch da, dann geht es sehr stark auseinander. Gerade wenn ich zum Beispiel jetzt Impulse gebe vor vielen Menschen, dann merke ich, es geht sehr stark auseinander zwischen all jenen, die als Führungskraft das schon verstanden haben, dass sie anders führen wollen, und all jenen, die eben auch da noch sehr stark geprägt sind von diesen alten Konzepten, von diesem Top-Down, dem sehr hierarchischen, dem Nicht-Zuhören, das ganz alleine diese Entscheidungen treffen, vielleicht auch noch im Umgangston scharf zu sein, obwohl es gar keine Notwendigkeit gibt. Also da klafft es ordentlich auseinander, aber das ist auch wieder das Spannende an meiner Arbeit, dass ich eingeladen werde von Organisationen, Unternehmen eben im Wandel, und die sagen, okay, wir wollen, dass da ein neues Bewusstsein da ist, wir brauchen diese neue Art von Führung, sie bringt uns wirtschaftlich weiter. Wir können da die Leute besser halten. Fachkräftesicherung ist ein riesengroßes Thema auch in Zukunft, wenn wir jetzt an den demografischen Wandel denken. Also das heißt, da sind neue Skills, neue Kompetenzen von Führung gefragt. Das macht mich auch wieder optimistisch, weil da gibt es ganz viele, die sagen, ja, das finde ich auch wichtig und investieren da auch in ihre eigene persönliche Entwicklung. Aber es gibt leider noch immer genug, die sagen, okay, nein, mit mir hat das irgendwie nichts zu tun. Ich mache weiter wie bisher.
Okay, das stimmt einer natürlich nachdenklich, weil ich würde sagen, wir sind alle in einem transformatorischen Prozess in gewisser Weise. Und wie der auszuschauen hat, da gibt es sicher mehrere Facetten, aber man kommt überhaupt nicht vorbei an diesen ganzen Themen. Und ich glaube auch nicht, dass man mit ewig gestrigen Konzepten wirklich fit ist für die Zukunft, obwohl ich auch nicht glaube, dass alles, was am Tisch liegt, jetzt unbedingt zu 100% umgesetzt werden muss, aber zuhören sollte man in jedem Fall, egal welchem Führungsstil man anhängt. Und ich finde es trotzdem, auch als Frau muss ich ehrlich sagen, und natürlich bin ich auch Feministin, aber ich finde es trotzdem traurig, dass es immer noch das Thema vorwiegend von Frauen ist, wie bringe ich alles unter einen Hut, und dass wir offenbar nicht in der Lage sind, die Rahmenbedingungen so zu machen, dass wir also ähnliche Voraussetzungen haben. Ja, das ist doch der Hauptgrund für das ganze Theater irgendwo.
Und leider auch nicht in der jüngeren Generation. Also die Hoffnung wäre gewesen,
dass das Umdenken stattfindet. Ja, das hätte ich mir eigentlich schon gedacht, offen gestanden. Weil ich habe einige gleichaltrige Freundinnen natürlich, und die haben viele Söhne, und die sagen, du, bei uns ist das überhaupt kein Thema mehr, wer was macht. Das ist vollkommen gleich. Aber wenn ich ihnen zuhöre, sind wir noch nicht dort, oder?
Ja, da sind wir noch nicht, leider. Also das ist auch wieder, würde ich verzeihen, wenn wir das jetzt im deutschsprachigen Raum uns anschauen oder vielleicht in den nordischen Raum schauen.
Ist anders im nordischen
Raum. Ist es wieder anders. Da habe ich eben auch vor einigen Jahren so eine Forschungsreise in Kopenhagen gemacht, also in Dänemark, und da habe ich das schon anders erlebt. Und deswegen bin ich da schon auch sehr dahinter und auch sehr bei Ihnen, dass wir da, ja, wir haben da Handlungsbedarf. Also wir können optimistisch sein. Ich bin eine Optimistin, sage ich gleich.
Das finde ich auch.
Ich glaube dran, dass wir Dinge verbessern können, ja. Sonst würde ich meine Arbeit nicht machen und nicht so gern machen, wie ich sie mache. Aber wir sind, finde ich, wir könnten weiter sein. Und deswegen finde ich es auch wichtig, mit den jungen Leuten zu sprechen. Wenn man in die Schulen geht, finde ich das auch sehr interessant, dazu zu hören. War vor kurzem in einer Wiener Schule, und da waren natürlich in der Schule, wo ich war, in der öffentlichen Volksschule, sehr viele Kinder mit eben nicht deutschsprachigen Eltern. Und da habe ich schon auch wieder gemerkt, ah, okay, da gibt's auch wieder neue und andere Erfahrungen, die ich jetzt gar nicht so im Radar hatte. Wenn du vielleicht mit Schülerinnen in vielleicht eher bürgerlicheren Bezirken redest, wenn man das jetzt vielleicht so ein bisschen auch zuspitzen kann. Und da habe ich gemerkt, da ist wirklich wichtig, dass wir hinschauen, dass wir da alle mitnehmen, dass wir da die Mädchen und die Buben früh abholen, ein Bewusstsein schaffen. Und da finde ich, bin ich so optimistisch, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.
Und die Kinder haben natürlich Role Models. Und das können die eigenen Eltern sein. Und das ist vielleicht die Differenzierung, die Sie jetzt getroffen haben. Natürlich ist ein Unterschied, was meine Eltern beruflich machen, wie ich mich auch selber sehe und wie meine Mütter, Mutter, Großmutter, die Frauen in einer Familie, das gibt schon lang. Und da, wo man starke Vorbilder hat, kommen halt auch leichter starke Mädchen und Buben raus, als wo das halt irgendwie gar nicht so richtig gefördert wird, oder? Also Bildung ist schon ein Schlüssel auch für gesunde KI-Anwendung, weil meine Erfahrung ist eher, man braucht eine relativ hohe Ausbildung, dass man mit diesen Tools überhaupt umgehen kann. Und wenn ich nicht weiß, wohin ich will, dann nützt es mir ja relativ wenig.
Ja.
Weil ich kann ja nicht einmal beurteilen, ob das richtig ist oder nicht. Also der Faktor Mensch, und da glaube ich, müsste man auch unsere politisch Verantwortlichen doch auch mehr in die Pflicht nehmen, da ehrlich zu sein und zu sagen, ihr braucht es auch nicht alle fürchten, weil wir müssen ja überprüfen, was wir machen. Wir können ja nicht einfach die Sachen so von selbst sich erledigen lassen. Da sind ja schon einige ziemlich eingefahren. Das werden sie viel besser wissen als ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man ist immer überrascht, ja, wie scheinbar kompetente Personen dann nicht kritisch hinterfragen, was da produziert wird, was die KI produziert. Und da bin ich absolut dahinter auch, dass das eines der Themen der Zukunft sein wird, bei Jung und Alt. Aber wie gesagt, auch, man muss da in der Bildung früh anfangen, dieses Bewusstsein zu schaffen, die Fähigkeiten zu schaffen, das kritisch zu hinterfragen. Ich kann das schon beobachten, meiner Altersgruppe, dass auch sehr weit auseinandergeht zwischen all jenen, die das selbstverständlich nutzen und die da schon noch eher skeptisch sind. Aber aufgrund gewisser Arbeitserfahrung, einem gewissen Bildungsgrad, gehen wir sehr kritisch damit um. Also deswegen merke ich, okay, wenn ich das nutze, automatisch hinterfrage ich gleich, was da passiert. Aber wie sollen das die Jungen, die da noch nie, die haben diese Lebenserfahrung nicht, die haben nicht diese Berufserfahrung, die haben ja noch keine Ausbildung vielleicht in diesen Themen. Und deswegen da wirklich muss man echt genau hinschauen. Nur weil die Jungen, das ist vielleicht auch interessant, das war für mich einfach auch spannend zu beobachten, ChatGPT nutzen als ihre Therapeutin oder um irgendwelche, also als Google-Ersatz, heißt es ja gar nicht, dass sie das wirklich kritisch, sinnvoll, ethisch nutzen. Also da das ist eine spannende Entwicklung, ja, wo und das hingehen wird.
Genau, und im universitären und im beruflichen Umfeld braucht man eine ganz andere Nutzung von digitalen Tools, als wir das bei vielen Menschen generell sehen. Das heißt auch nicht, wenn eine ältere Person Facebook schaut, kann es noch deswegen kein Telebanking. Also man sieht das, oder? Ich komme halt immer von der Seite, dass es wirklich nicht nur eine Jung- oder Altfrage ist, obwohl ich natürlich konstatiere, dass junge Menschen viel mehr gewöhnt dran sind, das zu nützen. Aber wir haben jetzt schon eine ganze Reihe an Generationen, die auch relativ dran gewöhnt sind. Also ich glaube, wir fürchten uns zu sehr. Wir sind in einer spannenden Zeit und wir müssen auch das Lernen, nicht nur das Arbeiten neu definieren, oder? Auch das Lernen muss sich neu gestalten. Also Texte zusammenfassen wird jetzt nicht mehr das wahnsinnige Kriterium sein können, ob jemand etwas besteht oder nicht. Würden Sie mir dazu stimmen?
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Man merkt es ja auch selber, wenn man die KI-Anwendungen nutzt, was ich auch tue, einfach in meinem Fall, um Gedanken, Ideen zu testen, dann kommen da Ergebnisse teilweise, die bringen mich auf neue Ideen. Dann denke ich mir, ah, spannend, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also wirklich so blinde Flecken werden aufgedeckt und manchmal denke ich mir, das ist so ein Blödsinn, was da rauskommt. Aber ich beschäftige mich jetzt auch schon bewusst seit einigen Jahren damit und muss auch sagen, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich hier nicht. Also dann hätte ich noch nicht dieses Bewusstsein auch für diese Themen. Also man muss einsteigen, irgendwann sollte man einsteigen und sich damit beschäftigen.
Und zwar ordentlich beschäftigen.
Und ordentlich,
es braucht Zeit, es braucht wirklich viel Auseinandersetzung und es braucht auch einiges an Hintergrundwissen, dass man zumindest eine Idee hat, was da jetzt gerade passiert. Also ich finde das ein hochspannendes Gespräch. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen merken, ja, es geht schon wieder in Richtung KI. Das ist etwas, was mich wirklich interessiert. Jetzt möchte ich gern von Ihnen wissen, wenn Sie ein bisschen vorausschauen, heute in 10 Jahren, sitzen schon unsere Avatare da und machen einen Podcast. Das würde ja jetzt schon gehen. Da braucht man gar nicht mehr 10 Jahre warten. Aber bleiben wir beim normalen Arbeitstag in einem österreichischen Unternehmen. Wie wird es ausschauen, Ihrer Meinung nach?
Also mit der Frage beschäftige ich mich viel und ich muss sagen, wir haben es heute auch schon im Gespräch angesprochen, dass sich die Zeiten so schnell verändern und die Möglichkeiten ja tagtäglich eigentlich wachsen, dass ich einen gewissen Widerstand habe, da jetzt die eine perfekte Antwort zu geben. Aber natürlich, ich beschäftige mich mit dem Thema, stelle mir Fragen und vor allem geht es mir darum, wie kann man positive Zukunftsbilder schaffen. Da möchte ich als Erstes sagen, ja, die Technologie wird es ermöglichen, dass wir in einer Organisation neben KI-Agents und Robotern möglicherweise arbeiten, dass unser Umfeld vielleicht weniger sozial ist, sondern dass wir isolierter werden in dem, was wir tun. Aber ich möchte optimistisch sein und daran denken, dass diese Technologien richtig eingesetzt uns von der Arbeitslast befreien könnten und sollten, dass wir dann wieder mehr Zeit hätten, diese Beziehungen, die wir pflegen, auch am Arbeitsplatz und auch den Inhalt unserer Arbeit, dass wir da wieder mehr Zeit haben. Und da sehe ich eine riesengroße Chance und möchte alle einladen, dass wir dann gemeinsam an diesem positiven Zukunftsbild arbeiten.
Absolut, dann haben wir auch mehr Zeit für Kreatives, für unsere Tätigkeit. Das bringt ja auch uns und unsere Unternehmen weiter. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte sowieso schon Lust, aber ich hoffe, dass jetzt möglichst viele, die uns zugehört haben, sich auch denken, nein, dann muss ich jetzt aber wirklich mich ordentlich damit beschäftigen. Das nimmt die Angst, das bringt einen vorwärts und das verändert auch alles. Lena Marie Glaser, Sie waren ein wunderbarer Podcast-Gast. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich jetzt doch noch empfehlen. Die Lena Marie Glaser hat zwei Bücher geschrieben, spannende Bücher, Arbeit auf Augenhöhe und künstliche Konkurrenz, KI als Jobkiller und Chance. Es sind zwei sicher hochinteressante Bücher. Ja, in jedem Fall bleiben Sie uns gewogen, seien Sie sicher, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und vielen Dank, Frau Glaser, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich. Mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.